Fondsgedanken. Der Podcast zum Thema Investmentfonds.
Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Podcast Vorgedanken. Titel der heutigen Folge lautet Osteuropas Aktienmärkte, eine vergessene Region. Mir heute zugeschaltet ist Gregor Holek. Er ist Fondsmanager bei der österreichischen Raiffeisen Capital Management. Hallo, lieber Herr Holek.
Guten Tag, Herr Bartels. Es freut mich, dass ich heute über Osteuropa sprechen darf. Vielleicht ein paar Worte zu meiner Person. Ich bin seit 2005 in der Raiffeisen KG in Wien schwerpunktmäßig für Osteuropa zuständig und habe jetzt die verschiedenen Märkte im Laufe der Jahre sehr gut kennenlernen können. Und ja, ich freue mich auf Ihre Fragen.
Ja, Herr Holek, ich freue mich sehr, dass Sie sich heute die Zeit nehmen. Ich glaube, Sie sind genau der richtige Gesprächspartner für diese Folge. Osteuropa ist ja für viele Anleger nach wie vor ein blinder Fleck. Was verstehen wir denn überhaupt unter den osteuropäischen Aktienmärkten, geografisch, wirtschaftlich, aber eben auch politisch? Wer gehört denn da dazu?
Ja, ist eine interessante Frage. Ich glaube, in vielen Köpfen geistert noch der Ostblock herum. Und ja, klar, Osteuropa, wie weit geht Europa? Geografisch geht es bis zum Ural, Kaspisches Meer. Aber wie sieht das aus mit Ländern im Süden? Wie sieht das aus mit der Türkei? Ist Türkei Teil Europas? Die baltischen Staaten werden viele bejahen. Ist Polen Mitteleuropa, Zentraleuropa, Osteuropa? Also wie gesagt, es ist jetzt nicht so 100% scharf abgegrenzt. Was wir sehen, ist der Osten, in erster Linie Russland, aber beispielsweise auch Kasachstan, sehr rohstofflastig. Also Märkte, die von Rohstoffpreisen getrieben sind weitgehend. Und den westlichen Teil Osteuropas, wenn man so will, mit einem klaren Schwerpunkt der EU-Integration.
Mit Blick auch auf die Indizes, beispielsweise den MSCI Emerging Markets, der ja dominiert wird von China oder eben auch Indien, mit Blick auch auf Osteuropa, auch wenn man es jetzt nicht ganz trennscharf definieren kann, welche Rolle spielt denn Osteuropa, die osteuropäischen Aktienmärkte im Index von MSCI Emerging Markets?
Ja, wie Sie richtig gesagt haben, eine geringe Rolle, insbesondere nach dem Verlust Russlands, wenn man so will. Wir können ja bekanntlich nicht mehr in Russland investieren. Bewegen wir uns jetzt je nach Definition zwischen 2 und 3%. Und ich denke, es ist auch nicht überraschend, dass beispielsweise Ungarn oder auch Tschechien natürlich weitaus ein geringeres Gewicht haben als China, Indien oder andere große Märkte wie Südkorea oder auch Taiwan.
Ja, es sind ja sicherlich auch längst nicht so liquide große Kapitalmärkte in den einzelnen Ländern. Mit Blick auch auf die Region, auch auf die Aktienmärkte. Wie haben sich denn diese in den letzten 10 bis 20 Jahren entwickelt? Alle durch die Bank weg positiv? Gab es Negativbeispiele? Und passt die Aktienmarktentwicklung auch zusammen mit der wirtschaftlichen Entwicklung der Region?
Ja, ich möchte erst einmal vielleicht ein bisschen kürzerfristig auf die letzten 10 Jahre, wenn wir uns das ansehen, haben sich eigentlich bis auf den polnischen Markt die zentraleuropäischen Märkte sehr, sehr gut entwickelt. Das hat unterschiedliche Gründe, beispielsweise der tschechische Markt hat neben der sehr guten Performance der Einzeltitel auch eine sehr hohe Dividendenrendite. Wir halten da derzeit bei einigen tschechischen Titeln im Bankensektor bei 8%. Das ist natürlich ein Treiber. Wenn man das ein bisschen längerfristig sieht und wenn man jetzt auch Länder mitnimmt, in die wir aktuell nicht investieren für diesen Fonds, insbesondere Russland war natürlich in den 2000er Jahren klar vom Rohstoffboom getrieben. Öl ist ja gestiegen von 20 am Anfang der Dekade bis deutlich über 100. Das war natürlich ein enormer Boost für den Markt. Auf der anderen Seite die Türkei, auch ein Land, das wir derzeit scheuen aufgrund politischer und wirtschaftlicher Turbulenzen, hatte nach einer auch sehr prosperierenden Periode in den 2000er Jahren, in den 2010er Jahren, leider eine Periode der Volatilität ist die Türkei gekommen, die bis heute anhält, inklusive massiven Währungsabwertungen. Also ja, es ist ein sehr differenziertes Bild. Wie gesagt, wir fokussieren uns gerade auf Zentraleuropa, das eigentlich sich da sehr erfreulich entwickelt hat über die letzten Jahre.
Mit Blick auch auf Osteuropa und auf die gesamte Region und wahrscheinlich auch, und nicht wahrscheinlich, sondern mit Sicherheit auch mit Blick auf die gesamte Welt war und ist der Ukraine-Krieg sicherlich eine Zäsur. Mit Blick auch auf die Kapitalmärkte in Osteuropa oder auch auf die gesamte Region. Sie haben da ja natürlich als Fondsmanager nochmal einen ganz anderen Blick drauf. Wie stark hat denn der Krieg diese Region verändert, fundamental und psychologisch? Was hat das auch oder welche Auswirkungen hat das auch für die Anleger unmittelbar, aber auch perspektivisch?
Ja, sicher eine ganz zentrale Frage für unsere Region. Ich sage jetzt einmal, für uns im Fondsmanagement war die unmittelbarste Auswirkung, dass quasi über Nacht oder sehr schnell nach Beginn des Krieges Russland der Markt für ausländische Investoren geschlossen wurde. Und wir hatten zum damaligen Zeitpunkt einen sehr hohen Russlandanteil. Russland war bei Weitem das größte Land im Index. Generell die Wahrnehmung wurde vielleicht Osteuropa mit Russland ein bisschen in einen Topf geworfen, auch vielleicht von Investoren, die halt ein bisschen weiter weg sind und gesagt haben, na gut, das ist eine Kriegsregion, da will ich raus. Beziehungsweise waren die Länder oft in Produkten gebündelt. Das heißt, es war ein Osteuropa-Fonds üblicherweise mit Russland, mit Polen, Ungarn, Tschechien, quasi in einem Basket, wenn man so will. Und diese Asset-Klasse wurde klar abverkauft. Das heißt, es ist Geld da abgeflossen, das auch noch nicht, sage ich jetzt mal, vollständig zurückgeflossen ist. Warum sage ich noch nicht zurückgeflossen? Wir sehen eigentlich von der Risikowahrnehmung in den, speziell jetzt würde ich sagen, dieses Jahr eine durchaus positive Stimmung. Wir sehen ein erhöhtes Interesse von Kunden, wir sehen Zuflüsse in den Fonds. Es besteht die Hoffnung auf Ende des Krieges. Es ist ein sehr mühsamer Prozess für alle Beteiligten. Aber ja, es wird die Region jetzt auch sehr als, wenn man so will, Play auf das Kriegsende gesehen. Und ich sage jetzt mal, auch nicht zu Unrecht.
Ja, das wäre ja auch das ist ja die Gretchenfrage. Ist das Kriegsende, das hoffentlich bald eintritt, Ihrer Meinung nach in der Region ja eingepreist? Und hat die Region langfristig auch Ihrer Meinung nach einen Schaden genommen? Also es gibt ja da draußen sicherlich auch Stimmen, die sagen, wie es ja auch Stimmen gibt, die davon berichten und sagen, naja, China ist für mich auch mittlerweile nicht investierbar. Mhm. Dass es Investoren da draußen gibt, die sagen, boah, also ich habe das jetzt mit Russland erlebt, Region hin oder her, das ist, wie Sie schon eben sagten, da wird pauschalisiert, damit will ich mich momentan nicht in Zukunft wieder rumschlagen müssen, also bleibt für mich in Zukunft auch nicht investierbar. Gibt es auch diese Stimmen? Wie nehmen Sie das wahr? Wie kriegt man vielleicht auch die Anleger, die kein Interesse mehr an der Region haben, wieder von dieser Region überzeugt?
Mhm. Ja, es das ist eine wichtige Frage und ich denke, es ist auch gesund zu akzeptieren, dass das ein Nebenmarkt ist. Wir spielen da jetzt nicht die große Geige in Global Emerging Markets, das ist vollkommen klar. Wir sehen den Markt aber aus Wien aus. Wir haben eine sehr große Marktnähe. Wir finden den Markt sehr attraktiv. Die Region ist ganz klar ein Wachstumsmotor. Also wenn wir uns jetzt die Wirtschaftswachstumszahlen in Europa anschauen, Die liegen in Osteuropa deutlich über dem westlichen Niveau. Polen zum Beispiel werden über 3% erwartet, nächstes Jahr bei nach einem ähnlichen Wert in diesem Jahr. Wir haben weiterhin substanzielle Transferzahlungen aus Europa, aus den diversesten Töpfen aus Brüssel. Das schlägt sich durchaus mit 1-2% auf das Wirtschaftswachstum positiv aus. Wir haben Bewertungen, die heute immer noch unter dem Niveau, unter dem Vorkriegsniveau liegen und auch deutlich unter den Bewertungen anderer Märkte. Also um Ihnen da ein Gefühl zu geben, KGV 2026 würden wir jetzt so ungefähr bei 10 liegen in der Region. Global Emerging Markets wären bei 13 und der Weltindex MSCI World bei rund 20. Auf der anderen Seite, ich habe es auch schon erwähnt, eine sehr attraktive Dividendenrendite. Ich denke, das ist etwas, das kann Investoren auch gefallen. Wir sind da für unsere zentraleuropäischen Märkte, auf die wir derzeit fokussieren, bei plus minus 5%. Mit Ausreißern nach oben, ich habe erwähnt, den tschechischen Markt, auch deutlich über dem Niveau von Global Emerging Markets oder entwickelter Märkte. Also es ist viel zu entdecken, wenn man so will, und sicher einen Blick wert, unserer Ansicht nach.
Ja, und Sie sagten ja auch, Kapital fließt ja auch wieder in die Region. Was glauben Sie denn, ist das schon so ein Bett, eine Wette darauf, dass der Krieg endet und dann sind die Investoren auch ganz schnell wieder weg? Oder glauben Sie auch vielleicht eben nach Kriegsende, das eben, wie gesagt, hoffentlich bald eintritt, dass dann auch erst die große Blüte beginnt mit Aufbau, mit Infrastruktur und solchen Themen?
Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Es ist natürlich jetzt nicht für mich schwer, das mit harten Zahlen festzumachen, aber ich denke, heißes Geld, wenn man so will, Hedgefonds oder Zocker oder wie man sie auch nennen will, sind wohl derzeit eher in anderen Regionen und vor allem Branchen unterwegs. Wir haben hier sicher eine fundamentale Story, die sehr interessant ist. Ich denke, dass unsere Region, Sie haben das erwähnt, sie wurde vielleicht ein bisschen vergessen nach den Boomjahren in den 2000ern, war sie vielleicht in den letzten 10 Jahren jetzt nicht so im Fokus. Es ist sicher sehr positiv, wenn Investoren da wieder einen Blick riskieren und die fundamentalen Bewertungen und die fundamentale Situation der Region wertschätzen oder in ihren, sage ich mal, in ihr Investmentuniversum eingliedern. Also unsere Hoffnung ist, dass Investoren dann von der Story auch langfristig überzeugt sind.
Mit Blick, Sie haben ja auch schon viele Punkte angesprochen, die auch für die Region sprechen, mit Blick auch auf ein Thema, das ja auch immer über Emerging Markets hängt, in anderen Regionen wahrscheinlich stärker auch als in Europa. Wie steht es denn auch um das politische Risiko im Vergleich vielleicht auch zu anderen Schwellen? Haben wir es da überwiegend auch in der Region mit intakten Demokratien zu tun? Ich meine, in Polen oder so würde ich mal sagen, das ist auf jeden Fall so. Oder sehen Sie es anders? Vielleicht bin ich da auch auf einer falschen Fährte. Wie steht es ums politische Risiko in der Region?
Information, Drescher und Sie. Die Formplattform. Täglich neue Webinare, Aufzeichnungen, Videos, Podcasts und topaktuelle News aus der Formbranche. Inhaltlich strukturiert, klar fokussiert und anwenderfreundlich. Auf der Formplattform bleiben professionelle Investoren und Finanzdienstleister immer auf dem Laufenden. Mit über 120 Partnern haben Sie die ganze Breite der Produkt- und Anbieterlandschaft im Blick. Erschließen Sie die B2B-Welt der Fonds gleich jetzt unter diefondsplattform.de.
Ich würde mich jetzt nicht trauen, das jetzt quasi global zu vergleichen, aber es ist natürlich klar, dass das, um noch einmal auf Russland zu sprechen, das ist natürlich das ultimative politische Risiko, ist hier schlagend geworden. Ich möchte jetzt nicht darüber spekulieren, ob und wenn ja, wann und wie ein möglicher Krieg in Taiwan ausbrechen könnte. Sie haben das erwähnt. Es sind Themen, Ich würde jetzt nicht glauben, dass jetzt westeuropäische Märkte nicht auch solche oder ähnliche Themen haben. Aber es ist ganz klar, in Emerging Markets haben wir oft keine stabilen oder weniger stabile Institutionen. Das ist etwas, was man klar sehen muss. Das heißt, es muss jetzt ja nicht unbedingt ein Putsch sein, aber wenn man sieht, was der Herr Orban in Ungarn in den letzten Jahren gemacht hat, da werden Demokratien umgebaut. Türkei ist sicher ein starker negativer Ausreißer nach unten, auch sehr autoritär regiert, und vor allem war dort über lange, lange Jahre die Zentralbank de facto politisch gesteuert. Das ist sehr, sehr negativ für Finanzmärkte. Also ja, die Schwäche, würde ich sagen, liegt wohl eher da und dort in Institutionen, Stichwort Türkei, aber auch Ungarn bis zu einem gewissen Grad. Aber abgesehen davon, Sie haben das erwähnt, Polen, Tschechien sind sicher stabile Demokratien und vor allem haben die auch stabile Institutionen.
Hat man denn durch den Russland-Ukraine-Krieg auch was mit Blick in die Zukunft dazugelernt, dass man einfach auch sagt als Fondsmanager, ich meine, jeder am Markt hat, glaube ich, das politische Risiko unterschätzt. Ist man dann jetzt mittlerweile deutlich vorsichtiger, achtet stärker auch auf mögliche Anzeichen und sagt man, bevor ich jetzt hier in die Region Geld investiere, dann doch vielleicht eher lieber den sichereren Case. Ist man da deutlich vorsichtiger geworden, Ihrer Meinung nach?
Interessante Frage. Natürlich gibt es Erfahrungswerte und in meinem Fall bin ich seit 20 Jahren in der Region aktiv und das hilft natürlich, Situationen einzuschätzen. Man kennt die Player, aber es ist, ich sage jetzt mal, generell das Risiko der Region zu managen, muss auch in einer Asset Allocation Entscheidung des Investors stattfinden. Wir sehen an und für sich ein Universum vor uns, das wir nach, in unserem Fall strikt bottom-up managen, wo natürlich Risikoüberlegungen einfließen. Da hat man dann vielleicht eine defensivere Gewichtung oder eine geringere Allokation. Aber generell bilden wir unsere Märkte im Portfolio ab. Es ist für uns nicht üblich, nach unserem Investmentansatz ein Land zum Beispiel jetzt ganz rauszunehmen. Nehmen wir zum Beispiel jetzt Ungarn, dass wir sagen, politisches Risiko ist zu hoch. Wir würden dann eher defensiv gehen und defensivere Werte kaufen. Wir glauben, dass wenn ein Investor sich für die Region entscheidet, findet davor ein Meinungsbildungs- und ein Beratungsprozess statt mit dem Kundenberater, dass man auch entsprechend weiß, woran man ist. Risiken bieten auch Chancen und ja, es muss letztlich auch allen Investoren klar sein, es ist Emerging Market, es ist Osteuropa. Da ist das Risiko wohl ein etwas höher als in einem Schweizer Pharmafonds. Aber es ist etwas, was man durchaus, sage ich jetzt mal, auch in Betracht ziehen kann.
Ja, es ist ja auch dann wahrscheinlich eher eine taktische oder strategische Beimischung, die ja nicht als Basisinvestment gilt, würde ich jetzt mal vermuten. Und es ist wahrscheinlich dann auch wichtig, dass man eben einen erfahrenen, aktiven Manager an der Seite hat, der entsprechend die Region auch kennt. Sie sind ja auch unterwegs. Wie gut kann man denn auch dort die Länder preisen beziehungsweise die Unternehmen vor Ort besuchen? Und wie wichtig ist auch diese Sprachkomponente mit anderen Emerging Market Fondsmanagern? Heißt denn immer, es ist dann immer ganz gut, wenn ich in Lateinamerika unterwegs bin, dass ich noch einen dabei habe, der dementsprechend Spanisch spricht, wenn ich ja dann in der Region unterwegs bin. Wie wichtig ist es, dass Sie dann auch, oder welche Sprachen sprechen Sie? Oder dass man dann auch jemanden aus dem Team mit dabei hat, der dann die Sprache spricht? Also wie gut ist auch vielleicht die Dokumentation, das, was man auch von den Unternehmen auch an Unterlagen zur Verfügung gestellt bekommt? Ja. Kann man da als aktiver Manager noch einen wirklichen Mehrwert generieren?
Ja, sprachlich, ich denke an unsere Kollegen, die China covern, die haben da ihre liebe Not. Bei uns in Osteuropa gibt es diesbezüglich überhaupt keine Probleme. Es ist Geschäftssprache Englisch, wird generell auf sehr hohem Niveau gesprochen. Wenn man vielleicht ein bisschen in Mid- und Small Caps geht, kann es wohl sein, dass man in Meetings sitzt, die wo möglicherweise die eine oder andere Person nicht Englisch spricht. Aber generell werden die Meetings auf Englisch geführt, es werden Präsentationen auf Englisch gemacht. Das ist überhaupt kein Thema bei uns. Von den Sprachen her habe ich mich in Russisch versucht. Das ist jetzt zurzeit hinfällig. Aber ja, wie gesagt, mit Englisch kommen wir daher sehr gut durch.
Ja, mit Blick vielleicht auch auf Ihren Ansatz. Sie sagten ja schon bottom-up. Was würden Sie denn sagen? Was zeichnet Ihr Haus auch aus, wenn es ums Thema osteuropäische Aktien geht? Und ja, was erhoffen Sie sich auch? Wo steht die Region in den nächsten 10 Jahren, wirtschaftlich, politisch? Aber auch, wo befinden sich dann auch die Aktienmärkte?
Raiffeisen als Bank ist ja seit den 80er Jahren in Osteuropa aktiv. Es wurde ich glaube, 1986 eine Raiffeisen-Filiale in Ungarn eröffnet. Sie kennen alle die Raiffeisenbank international mit einem umfangreichen Netzwerk in der Region. Also Osteuropa ist für uns als Bank extrem wichtig und extrem präsent täglich im Grunde. Wir haben viele Kollegen aus der Region, wir haben sehr gute Kontakte, wir haben Raiffeisen-Research-Kollegen, die auch in der Region sitzen, in Warschau, in Prag etc. Also das Raiffeisen-Netzwerk, es gibt natürlich auch von Raiffeisen-Research entsprechendes Research über die, sage jetzt mal, Household Names hinaus, auch im Mid- und Small-Cap-Bereich gibt es eine sehr schöne Coverage. Also es hat sicher, wir haben da sicher eine sehr schöne Marktnähe. Und auch wir bei Raiffeisen Capital Management, der Fonds wurde auch schon in den 90er Jahren des letzten Jahrtausends aufgelegt. Das heißt, wir sind da auch schon sehr, sehr lange dabei. Es war immer ein wichtiges Produkt für uns im Haus. Wie gesagt, ich bin jetzt seit 20 Jahren auch in der Region. Ganz klar, es ist für Raiffeisen, sage ich jetzt mal, ein sehr natürliches Produkt, wenn man so will. Ich möchte jetzt nicht Hinterhof sagen, das klingt abwertend, das ist quasi unser. Wir fühlen uns dort eigentlich sehr zu Hause. Mein Nachname ist zum Beispiel auch Holek, ich habe tschechische Vorfahren, das ist in Wien eigentlich sehr üblich. Ein anderer Kollege ist geborener Ungar. Also ja, die Region ist uns einfach sehr nah.
Genau, zum zweiten Teil?
Ja, zum Ausblick. Strukturell bleibt die Region Wachstumsmotor Europas. Das ist unsere klare Meinung. Insbesondere Länder wie Polen und Tschechien, stabile Institutionen, starkes Wirtschaftswachstum, Bewertungen immer noch auf einem Niveau vor dem Ukraine-Krieg und generell auch klar unter den Bewertungen der Global Emerging Markets. Ungarn vielleicht ein bisschen ein Wackelkandidat, wobei die Performance des ungarischen Marktes sehr, sehr gut war, getrieben von der OTP, von der größten ungarischen Bank, die da eine sehr erfolgreiche Expansionsstrategie fährt seit vielen Jahren. Wie gesagt, Wahlen im Frühjahr, wir werden sehen, wie sie ausgehen. Üblicherweise eine Zeit erhöhter Volatilität. Ein weiteres wichtiges Land, Rumänien, war über lange, viele Jahre ein sehr schöner Performance-Treiber in unserem Produkt. Derzeit sind sie ein bisschen in einer schwierigen Situation, Budgetdefizite und hohe Staatsverschuldung, hohe Inflation. Aber mittelfristig sehen wir da auch sehr schönes Potenzial, besonders im Energiesektor. Ja, das wären so unsere wichtigsten und zentralen Länder, für die wir eigentlich positiv sind für die nähere Zukunft.
Ja, Herr Holek, vielen lieben Dank für die Einblicke in in Osteuropa auf die osteuropäischen Aktienmärkte. Vielen, vielen Dank. Mir hat es Spaß gemacht. Ja, mit Blick auch auf die Uhr fragen wir zum Abschluss unsere Gesprächspartner immer nach einer Literaturempfehlung. Was haben Sie denn uns heute Schönes mitgebracht?
Ja, ich habe ein Buch mitgebracht, das ich habe gerade begonnen, es zum zweiten Mal zu lesen. Es ist von Daniel Kehlmann, Till, steht für den Till-Eulenspiegel, ist eine mitreißend geschriebene Geschichte, spielt im Hintergrund des 30-jährigen Krieges. Ich genieße es sehr, abseits der vielleicht ein bisschen schnelllebigen und auch manchmal stressigen Arbeit an den Finanzmärkten, dann einmal so richtig abzuschalten über Weihnachten und in eine ganz andere Welt einzutauchen. Und ja, das könnte mir vorstellen, dass das den ein oder anderen Hörer vielleicht auch interessieren könnte. Klare Empfehlung, Daniel Kehlmann, Till.
Super, ja, Herr Hulek, stellen wir hier bei uns in die virtuelle Bibliothek. Hört sich sehr interessant an. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Sehr gerne. Wiederhören.
Wiederhören. Ja, meine Damen und Herren, vielen Dank, dass Sie eingeschaltet haben zum Vorgedanken-Podcast. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie den Podcast auf Spotify, auf Apple Podcasts und Co. abonnieren und den Podcast auch gerne, soweit er Ihnen gefallen hat, positiv bewerten und an Ihre Freunde und Kollegen weiterempfehlen. Und wie immer verabschiede ich mich hiermit aus dem ABC Tower in Köln mit einem kölschen Tschö.
Fondsgedanken. Der Podcast zum Thema Investmentfonds. Disclaimer. Die Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung dar.